Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Wir sind jetzt am Ende unserer Serie oder fast am Ende unserer Serie durch den Hebräerbrief angekommen, den wir als Gemeinde über die letzten Monate betrachtet haben, sogar mit Pause dazwischen. Der Hebräerbrief ist ein Brief, der an die jüdischen Christen im ersten Jahrhundert geschrieben worden ist, an Leute, die ursprünglich aus dem jüdischen Glauben kommen und zu dem Glauben gefunden haben, dass Jesus Christus der Messias ist, der verheißene Messias. Sie sind daher aus dem Judentum ausgetreten und sind Christen geworden. Das hat ihnen große Schwierigkeiten und Verfolgung gebracht. Auf der einen Seite von den Juden, die sie als Gotteslästerer dargestellt haben und verfolgt haben, und auf der anderen Seite die Römer, die die Christen auch als eine neue Bewegung, als eine Bedrohung angesehen haben. Und im Angesicht von so vielen Schwierigkeiten haben sich einige die Frage gestellt, ist es das überhaupt wert? Ist es wert, diese Gefahren auf sich zu nehmen? Kann ich nicht einfach wieder zurückgehen zum Alten, zum Judentum, in dem ich aufgewachsen bin, das mir wohl bekannt ist? Ist es nicht der gleiche Gott? Ist es nicht der gleiche Gott, der die gleichen Gesetze gegeben hat, die gleichen Verheißungen? Und kann ich ihm nicht im Judentum genauso gut dienen? Und so hat der Brief ein erklärtes Ziel, zu zeigen und zu erklären, warum es notwendig ist, Christ zu werden oder Christ zu bleiben, um Gott zu dienen. Dass Gott zwar mit Jesus derselbe geblieben ist, aber dass Gott mit Jesus einen neuen Bund, das Neue Testament, begonnen hat. Und dass der neue Bund, dass Jesus so unendlich viel besser ist als das alte und dass es durch alle Schwierigkeiten hindurch sich auszahlt, an Jesus festzuhalten, dass keine Option ist, zurückzukehren zum Schatten, zu dem Alten. Weil der alte Bund, das alte Testament, aus dem das Judentum ja gekommen ist, weil es nur ein Bild von dem war, ein Schatten von dem, was bei Gott Realität ist. Durch den Schatten konnten sie damals und können auch wir heute jetzt noch erahnen, was die Wirklichkeit ist. Der Schatten hat selbst keine Substanz, der Schatten ist nicht das Wirkliche, die Wahrheit. Aber wenn wir einen Schatten anschauen, dann können wir ein bisschen etwas über das, wir können etwas lernen und erfahren über das, was den Schatten wirft. Und so denke ich, gilt es sowohl für damals als auch für heute, für uns, dass die Schatten dazu da sind, um den Weg, um das Wirkliche zu suchen, um ein bisschen eine Ahnung davon zu bekommen, aber um vor allem das Wirkliche suchen zu gehen. Dass ein Wegweiser auf die Wirklichkeit hin ist. Und deshalb können wir auch so viel aus dem Hebräerbrief lernen. Und so gelangen wir in unserer Serie vom Hebräerbrief, ich will nicht sagen zum Höhepunkt, weil der ganze Brief gespickt ist von kleineren Höhepunkten. Oder wie wir am Anfang auch gesagt haben, es ist wie ein Wandteppich, wo die vielen Fäden gewoben werden ineinander und ein wunderschönes Gesamtkunstwerk bieten. Aber ich denke doch, dass all die kleinen Bilder hindeuten zu einem Zentrum, und ich glaube, dass diese Stelle, die wir uns heute anschauen, gewissermaßen in diesem Zentrum steht, auf das alle anderen Bilder auch hindeuten wollen. Lass uns die Verse lesen. Die Stelle für heute ist Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief, wo uns so viel gezeigt wird über dich, über dein Wesen, über deine Geschichte mit Israel und wie du das alles zusammengefügt hast in Jesus und wie all das Alte Testament auf Jesus hindeutet. Wir wollen beten, Vater, dass du uns jetzt die Augen auftust, dass wir das erkennen können und dass es uns in unseren Herzen bewegt. Amen. Wenn du Struktur magst, dann kannst du die heutige Predigt in drei Teile teilen, in drei Punkte. Das erste ist der Zugang zu Gott, das zweite der freimütige Zugang zu Gott und das dritte die Ermutigung zum freimütigen Zugang zu Gott oder zum freimütigen Herzutreten zu Gott. Oder du kannst es auch als eine Predigt sehen, als einen Punkt über den freimütigen Zugang zu Gott. Durch die bisherigen Kapitel hat der Schreiber schon in verschiedenen Details herausgearbeitet, wie wir in Jesus Gott selbst sehen, weil er Gott ist, Gott der Sohn, seinen Charakter, sein Wesen perfekt widerspiegelt. Gott der Vater hat Jesus verwendet, um zu uns Menschen zu sprechen und um uns Gottes großen Rettungsplan für die Menschen zu zeigen. Und warum Jesus so viel größer, so viel besser ist als alles bisher Bekannte. Er ist größer als die Ikone Mose, er ist der bessere, von Gott eingesetzte Hohepriester. Er hat das bessere Opfer gebracht. Und hier in unserer heutigen Stelle wird das gewissermaßen jetzt alles zusammengeführt. Schau dir den Vers hier an. Da wir nun, Brüder, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg. Und hier sehen wir genau das. Jesus ist der neue und lebendige Weg, wird hier gesagt. Wohin führt der Weg? Der Auftrag Jesu war, allen Menschen den Weg zu Gott zu öffnen. Der Weg, den wir hier sehen, der führt direkt hinein ins Allerheiligste. Der Weg führt direkt zu Gott. Und wir haben Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Auf die Freimütigkeit kommen wir noch ein bisschen genauer zum Sprechen. Aber schauen wir mal zuerst an, was es bedeutet, Zugang zu haben durch den Vorhang hindurch. Erinnert euch an den Tempel, wir haben das schon in Kapitel 9 gelesen. Ich möchte kurz nochmal wiederholen, Verse 2 bis 3 und 6 bis 8. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Hinter dem zweiten Vorhang im Allerheiligsten, dort gab es kein Licht, denn Gott selbst hat es erleuchtet. Dort ist der Gnadenthron, dort ist es, wo die Wolke Gottes immer hingekommen ist im Alten Testament. Kein Mensch kann Gott sehen und leben. Und da waren diese Cherubim, die über dem Gnadenthron gewacht haben. Und Cherubim waren es auch, die auf dem Vorhang gestickt waren. Dieser Vorhang, was eigentlich ein dicker, fester, hängender Teppich war. Und die Cherubim haben so symbolisch über diesen Schutz, diesen Vorhang gewacht, dass niemand versehentlich das Allerheiligste sieht und dadurch sterben muss. Der Vorhang war eine Trennung, aber auch ein Schutz zwischen dem Allerheiligsten und den Menschen. Denn niemand kann Gott schauen und leben. Und Gott hat im Alten Testament aber schon durch diese Priesterrituale angedeutet, dass es sehr wohl möglich ist, in das Allerheiligste zu gehen. Denn der Hohepriester, nachdem er sich selbst und alle Dinge mit Blut besprengt hat und sich so gereinigt hat, durfte der Hohepriester, ein Mensch, einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen und dort Sühne stellvertretend für das ganze Volk zu erwirken. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Von oben her dieser dicke, feste Vorhang. Das ist von Gott geschehen. Warum? Was ist die Symbolik dahinter? Der Hebräerbrief gibt uns hier den Zusammenhang. Ähnlich wie der Vorhang die Herrlichkeit Gottes verdeckt hat und die Menschen von seiner Herrlichkeit beschützt hat, so hat die fleischliche Hülle Jesu seine Gottheit verdeckt. Ein bisschen was davon, von seiner Gottheit, ist am Berg der Verklärung durchgeblitzt, wie er gestrahlt, geleuchtet hat. Aber Jesus hat Gottes Herrlichkeit und seinen Charakter repräsentiert, in Verhalten und Reden wiedergespiegelt, aber sie war nicht direkt sichtbar. Sichtbar war ein Mensch, ein fleischlicher Mensch. Und mit Jesu Tod hat der neue, der bessere Bund begonnen. Nicht mehr ein menschlicher Hohepriester hat jetzt das Blut darbringen müssen, um symbolisch Jahr für Jahr Sühne zu erlangen. Jesus ist als ewiger Hohepriester eingesetzt worden. Nicht in einem menschlichen Tempel, sondern im himmlischen, im echten, im wahren, nicht mehr im Schatten. Und er hat mit göttlichem Blut vollkommene Sühne für die Sünde erlangt. Der alte Tempel ist nicht mehr notwendig. Der menschliche Hohepriester ist nicht mehr notwendig, um Kontakt zwischen Gott und den Menschen herzustellen. Jesus ist der bessere Hohepriester. Er ist der bessere Mittler zwischen Gott und den Menschen, der bessere Mittler des besseren Bundes. Und der Weg zu Gott geht jetzt nicht mehr durch einen Hohepriester, durch viele Opfer, durch einen Vorhang hindurch, sondern jetzt ist der neue Weg gelegt, der davor durch all diese Praktiken angedeutet worden ist. Jetzt ist das vollkommene Opfer gebracht. Jetzt ist Jesus der Hohepriester, der für uns vor dem Vater einsteht und vor ihm dient. Er ist der Vorhang. Er schützt uns durch den Tod seines Fleisches am Kreuz vor der Herrlichkeit Gottes, weil er durch sein Blut uns mit Gott versöhnt hat. Und jetzt haben wir dadurch diesen neuen Weg, diesen Zugang zu Gott, den wir mit Freimütigkeit nehmen sollen. Also hier der zweite Punkt, der freimütige Zugang zu Gott. In Vers 22 heißt es: So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Dieser Vers packt so ziemlich das ganze Evangelium in ein paar Worte. Für uns heute auch, aber viel mehr noch für die jüdischen Christen damals, die ursprünglichen Empfänger des Briefes. Lasst uns hinzutreten. Da schwingt noch ein bisschen was mit, das sagt, wir sind noch nicht ganz da. Wir sind noch nicht im Allerheiligsten, im wirklichen Allerheiligsten im Himmel, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber der Weg ist gelegt. Und wir kennen den Weg. Der Weg ist Jesus und im Glauben können wir den Weg gehen. Und wir sollen herzutreten, nahe kommen, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. JD hat letzte Woche von diesem schlechten Gewissen gesprochen, das sich angehäuft hat und angestaut über die Woche bei ihm, bis am Sonntag wieder Vergebung quasi gekommen ist. Israeliten, die ein ganzes Jahr lang dieses schlechte Gewissen angestaut haben, ihre Sünden, seinem Versöhnungstag freigegeben wurde. Aber das ist es nicht, wie es sein muss. Die Besprengung der Gegenstände mit dem Blut des Opfers, das war nur der Schatten für das Wirkliche. Die wirkliche Besprengung ist die Besprengung unserer Herzen, unseres Wesens, unseres Gewissens, das rein gewaschen wird durch das Blut Jesu. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du vor Gott kommst. Das ist eine wunderbare Nachricht. Vielleicht quält dich eine Sünde, die du nicht lassen kannst. Aber du bist reingewaschen. Die Macht deiner Sünde ist nicht stärker als die Auferstehungskraft Jesu. Sollen wir uns prüfen? Ja, natürlich. Sollen wir ins Reine bringen, wo wir mit unseren Geschwistern vielleicht nicht versöhnt sind? Ja. Sollen wir radikal alles loswerden in unserem Leben, was uns zur Sünde verführt? Ja. Aber wir brauchen nicht mit einem schlechten Gewissen kommen, wenn wir es nicht so gut geschafft haben, wie wir das gerne wollten. Wir brauchen keine Zweifel haben, ob wir gut genug sind. Nichts, was wir tun, könnte uns gut genug sein lassen, um zu Gott kommen zu können. Wenn wir das schaffen würden, sündlos zu leben, dann bräuchten wir Jesus nicht, dann bräuchten wir keinen Erlöser. Aber wenn wir in dem festen Glauben kommen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der sein Leben für mich gegeben hat, dann sind wir besprengt mit diesem seinem Blut. Und das ist das Zeichen, dass wir Gott gehören. Und dann wäscht uns der Heilige Geist auch rein, ganz rein, den ganzen Leib. Nicht ein bisschen, ganz. Und deshalb können wir mit Freimütigkeit, das heißt ohne Angst, nicht niedergedrückt, ich böser, schrecklicher Sünder, sondern frei und freudig, wie Kinder zu ihrem Vater laufen. Natürlich gibt es immer die zwei Extreme, wo man vom Pferd hinunterfallen kann. Das eine ist, das zu sagen, ich bin ein schlechter Sünder und ich bin nicht würdig, vor Gott zu kommen. Wenn du zu dieser Seite neigst, dann lass dir gesagt sein, du bist ein Mensch, der noch sündigt und sündigen wird, solange du auf der Erde wohnst. Aber Gott sieht dich nicht so. Du bist vor Gott ein erlöster Mensch. Das Blut Jesu deckt deine Schuld zu. Du bist gewaschen mit reinem Wasser. Du kannst voller Freude und Dankbarkeit zu Gott kommen. Die andere Seite, das andere Extrem gibt es natürlich auch, dass man vielleicht denkt, ja, mir ist vergeben, ich kann ohnehin nicht aufhören zu sündigen, also kann ich einfach tun, was ich will, kann genießen, was ich möchte, mir ist ja vergeben. Dann lass dir aber auch gesagt sein, du bist für einen Preis gekauft. Dein Leben gehört nicht mehr dir, es hat jemand anderer sein Leben für dich gelassen. Dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du gehörst nicht dir selbst. Und wir tun gut daran, mit einem wahrhaftigen Herzen zu kommen. Das bedeutet, dass ich mit meinem ganzen Wesen dankbar bin. Nicht nur in die Gemeinde gehe, um eine gewisse Heiligkeit vorzutäuschen, um ein Ritual zu erfüllen, sondern dass ich berührt davon bin, dass Gott mich liebt und dass er mit mir in Gemeinschaft treten will. Und umgekehrt, dass ich dadurch auch mit ihm in Gemeinschaft treten möchte und nahe herzutreten möchte. Wie mache ich das ganz praktisch? Wie trete ich herzu? Ich denke, hauptsächlich ist das im Gebet. Es ist mit unserem ganzen Leben schon, aber besonders die Zeit des Gebets und des Bibellesens ist die Zeit, denke ich, wo wir Gott ganz besonders nahe kommen, wo wir mit ihm reden und ihn durch sein Wort zu uns reden lassen. Aber auch über den Tag hinweg in der Arbeit, mit den Kindern, beim Sport. Wir können freimütig und mit allem, mit jedem Kleinen können wir vor Gott kommen. Einfach mit ihm reden, zu ihm beten. Es ist kein Ritual notwendig, kein Opfer. Wir dürfen frei mit dem Schöpfer von Himmel und Erde reden, vor seinen Thron kommen, nicht als unterwürfige Diener, sondern wie ein Kind mit seinem Vater redet. Und dennoch daran denkend, mit wem wir reden, voller Ehrfurcht und Ehrerbietung, dem König der Könige, dem Schöpfer der Welt. Und dennoch frei und einfach. Das ist, ich finde, einfach ein überwältigender Gedanke. Und bedenken wir, an wen dieser Brief geschrieben worden ist, der das eben so formuliert. Das ist an gläubige Juden geschrieben worden, die Angst, die in der Angst der Verfolgung versucht waren, den einfachen Ausweg zu nehmen und wieder zurück zum Judentum zu gehen. Und wenn du dir das Neue Testament anschaust, dann siehst du, dass das Judentum zu der Zeit voll von Regeln und Vorschriften war, von Do's und Don'ts. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat jetzt 10 Kapitel dafür aufgewendet, um Begründung nach Begründung zu geben, warum es fatal wäre, wieder zu diesem alten System zurückzukehren. Zu dem System der Schatten und der Religion, wenn Gott etwas viel, viel Besseres offenbar gemacht hat. Er hat sich selbst seinen eigenen Sohn gegeben und er möchte uns selbst, unser Herz und unser ganzes Wesen haben, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wir haben nicht nur jetzt den Zugang zum Vater, wo wir mit ihm reden können, vielmehr noch hat er uns eine Ewigkeit verheißen, eine Ewigkeit bereitet, eine ewige Hoffnung, dass wir nach dem Leben auf der Erde gemeinsam mit ihm auferstehen werden können und dann in das wahre Heiligtum, in die wirkliche Gemeinschaft, in die wirkliche Wohnung Gottes kommen können. Reingewaschen, wirklich reingewaschen, alles Böse abgelegt, heilig und gereinigt einfach, wo wir einfach mit Gott sein können. Und dann erst werden wir wirklich erkennen und verstehen können, was wir jetzt nur erahnen können, das werden wir dann sehen können. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, sagt der Schreiber. Das ist wirklich groß. In Prediger 3, Vers 11, dort heißt es, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wenn man herumschaut, was es alles gibt, Esoterik, Seelenwanderungen, Meditation, Geisterbeschwörung, Mumifizierung, letzte Ölung, Totenmessen, alle Religionen sind darauf gebaut. Es steht außer Frage, dass der Mensch sich nach etwas Ewigem sehnt, weil Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Aber lasst uns nicht versuchen, irgendetwas zu kreieren, wo wir vielleicht hoffen, dass es einen ewigen Bestand hat. Lasst uns nicht versuchen, durch Rituale und Regelwerke uns selber reinzuwaschen und vor Gott gefällig darzustellen. Lasst uns nicht zurückgehen zu einem religiösen System, wo wir abhängig von anderen Menschen sind, von Menschen, die nicht vergeben können, die keine Kraft haben zu vergeben, die selber für sich um Vergebung bitten müssen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, dass der Mensch Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Dass er uns völlig reingewaschen hat und dass er der Weg für uns zum Vater ist. Das ist dieses Bekenntnis der guten Hoffnung. Und damit kommen wir zum dritten Teil, die Ermutigung zum freimütigen Herzutreten zu Gott. Auch wenn es durch Schwierigkeiten geht, dieses Festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Die Bedrohung für die Empfänger des Briefes, die war ganz real. Sie haben wahrscheinlich zu Recht um ihr Leben gefürchtet, weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie waren bedroht von den Juden, sie waren bedroht von den Römern, aber der, der die Verheißung gegeben hat, das ist Gott. Er ist treu. Er hält, was er verspricht. Und er hat versprochen, dass wer Gottes Wort hört und glaubt, an Gott, wer an Gott glaubt und an seinen Sohn Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Und du erlebst vielleicht gerade eine schwierige Zeit, vielleicht auch fürchtest du um dein Leben oder um das Leben von geliebten Menschen um dich herum. Vielleicht fürchtest du um deinen Job oder du hast ihn schon verloren. Und vielleicht sogar, weil du dich auch offen als Christ bekennst und bekannt hast. Das Versprechen hier auf der Welt ist, dass wir mit all unseren Sorgen frei zum Vater kommen können, dass wir herzutreten können. Und das Versprechen in der Ewigkeit ist, dass nichts, was uns hier auf der Erde widerfährt, uns die ewige Gemeinschaft mit dem Vater rauben kann. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Weg ist gelegt. Und deshalb schließt der Schreiber des Hebräerbriefs jetzt auch diesen Abschnitt und sagt, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es ist in der aktuellen Situation zwar schwierig, dass wir uns als ganze Gemeinde treffen, aber viele sind heute in einer kleineren Gruppe zusammen. Das ist gut so. Niemand hat gesagt, dass es leicht sein würde oder dass ein Leben mit Gott einfach ist. Schon gar nicht Jesus. Ganz im Gegenteil, er hat immer darauf hingewiesen, dass es schwierig sein wird und viel kostet, ihm nachzufolgen. Die Belohnung aber ist unvorstellbar groß. Es hat jemand einmal gesagt, es ist durchaus möglich, ein Solo-Christentum, also ganz alleine, ohne andere Christ zu sein, ein Solo-Christentum zu leben. Es ist ähnlich möglich, wie es auch möglich ist, alleine in einem Schlauchboot den Atlantik zu überqueren. Die Gemeinde ist ein Bau aus lebendigen Bausteinen, der Stürmen standhalten kann, weil ein Stein auf den anderen sitzt, ein Stein den anderen festhält und weil er auf das feste Fundament, den Glauben an Jesus, gebaut ist. Die Gemeinde ist ein Körper, wo der Körper, jedes Teil, jeder Körperteil seine besondere Begabung, seine besondere Funktion hat. Und der Kopf davon ist Jesus. Die Gemeinde ist der neutestamentliche Tempel Gottes, weil der Tempel der Ort der Begegnung mit Gott ist. Und das passiert in der Gemeinde. Nicht in einem Gebäude, auch wenn es wichtig ist, eines zu haben, sondern in der Gemeinschaft der Gläubigen. Halten wir einander fest, indem wir uns umeinander kümmern, füreinander beten, ermutigen wir uns, indem wir uns über Gottes Wirken in unserem Leben austauschen und ermahnen wir einander, wo es nötig ist, festzuhalten, hinzuschauen auf den, und hinzulaufen auf den, der treu ist, auf den, der die Verheißung gegeben hat, auf Jesus, den großen Priester, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ermutigen wir uns, den Zugang zum Vater freimütig zu nutzen. Nützen wir jetzt auch die Zeit des Zusammenseins. Vielleicht gibt es noch Kaffee und Kuchen oder vielleicht ein gemeinsames Mittagessen in der Kleingruppe. Fragen wir einander, wie wir füreinander beten können, wofür wir dankbar sind, wo wir bedrückt sind und wo wir Ermutigung brauchen. Halten wir einander fest. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für diese wunderbaren Offenbarungen hier im Hebräerbrief und ich danke dir, dass du uns einen Weg gelegt hast, dass wir zu dir kommen dürfen, ganz einfach und frei und ganz normal, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil du uns reingewaschen hast, weil das Blut von Jesu all unsere Schuld und all unsere Fehler zudeckt. Vater, wir beten, dass du uns hilfst, das zu sehen und klar zu sehen und dass wir einfach überwältigt sind von dieser Gemeinschaft, die du mit uns haben möchtest. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig beistehen, gegenseitig ermutigen, dass wir festhalten an dieser wunderbaren Hoffnung, die du uns gegeben hast. Amen.